Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wie lange soll denn der Bums hier eigentlich dauern? Der Bauarbeiter schaut mich stumpf an und sagt dann, ach, nicht länger als 8.500 Jahre. Als mich die Schwere der Erkenntnis hart im Gesicht trifft, beginne ich wahnsinnig zu lachen. Kurzerhand schnapp ich mir einen der Presslufthämmer und hämmer den verfluchten Bauarbeitern ihre Scheißköpfe vom Hals. Da schützt kein Helm und keine gelbe Schildkröte. Nachdem sie alle tot sind, besteige ich einen der Bagger und töte wahllos Passanten. Passanten, die aussehen, als würden sie Leute nach ihrem Aussehen beurteilen. Alle Leichen werfe ich in die Baugrube. Sie ist nun gut gefüllt. Also mache ich mich daran, sie wieder zuzuteeren. Nun ist endlich alles wieder so, wie es sein soll. Danke sehr. So, schnell, anderer Text. Keine Zeit für Einschlafstörung. Und der Text, den ich jetzt vorlesen möchte, der ist auch tatsächlich auf der CD drauf, die der Carsten eben präsentiert hat. Es ist ein Text, der zur Abwechslung mal von meinen Texten noch nicht im Internet gelandet ist. Er ist ein Text, der für einen speziellen Poetry Slam entstanden ist, den sogenannten Aschenputtel Slam. Der war hier in Leipzig in so einer Kirche. Und es ging darum, dass wir zu dem Ballett von Strauss, das da Aschenbrödel heißt und die Aschenputtelgeschichte behandelt, dass wir zu den einzelnen Stücken Texte schreiben sollten. Und ich habe den Taubenwalzer bekommen. Und ich hasse Tauben. Ich hasse Tauben richtig, richtig doll. Das liegt vor allem an zwei Dingen. Erstens, als ich klein war, habe ich gedacht, dass wenn man Tauben zu lange in die Augen guckt, dass man dann blind wird. Ich weiß nicht, wo der Gedanke herkommt, noch wie das funktionieren soll, weil die Augen bei Tauben ja auf verschiedenen Seiten von dem Kopf angearbeitet sind. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht möglich. Und der andere Umstand, warum ich Tauben nicht mag, speziell die Tauben in dem Aschenputtelmärchen nicht, ist, die sind mega gruselig. Die sitzen auf dem Grab von der Mutter und rufen, ruckedigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Und ich hatte, als ich klein war, so eine Hörspielfassung von dem Märchen auf Kassette. Und da waren die Tauben mit so einer total hochgepitchten, mit Vocoder verzerrten, mit Hall belegten Stimme. Und das fand ich so gruselig, dass ich an der Stelle immer ausmachen musste. Und ich weiß bis heute nicht, wie das Märchen ausgeht. Und trotzdem musste ich diesen Text schreiben. Aber Kunst entsteht ja auch immer aus Leid. Und deswegen habe ich das dann trotzdem gemacht. Und der Text behandelt im Prinzip die Stelle, wo die beiden Tauben auf dem Grab sitzen und die aber noch in dem Haus zugange sind. Ne? Der Prinz ist noch im Haus und versucht den Stiefschwestern die Schuhe anzuziehen. Den einen Schuh, diesen gläsernen Pantoffel da anzuziehen. Und ich fand aber viel interessanter, was die Tauben draußen wohl zu erzählen haben. Wie die sich wohl unterhalten, und davon handelt der Text. Er trägt den Titel »Die einzige Schuhgröße im Reich«. Eine Taube lässt sich flatternd neben ihrem Kollegen nieder. Gemeinsam betrachten sie Aschenputtels Haus, in dem gerade ein Schuh anprobiert wird. Tag Günther!
Tag Herbert!
Was ist der Stand?
3-2.
Was?
Ja, 3-2 für Schalke.
Hä? Ich meine nicht, wie Schalke gespielt hat, sondern wie weit wir damit sind, Aschenputtel mit dem Prinzen zu verkuppeln.
Ach so, sag das auch gleich. Immer wenn wir mit diesen Stimmen reden, habe ich irgendwie das Bedürfnis, den letzten Stand vom Schalke-Spiel durchzugeben.
Ja, warum reden wir dann überhaupt mit so albernen Stimmen?
Damit Jan Philipp sich nicht gruselt.
Ach so.
Ja, aber wir können natürlich auch andere Stimmen haben. Zum Beispiel so.
Hallo, Freunde.
Herr im Himmel, Günther, was soll das denn sein?
Ich bin nicht mehr der Günther. Ich bin der Udo.
Das ist ja furchtbar.
Hör mal, kannst du nicht mal entscheiden, wie ich reden soll? Sag mir doch einfach, wie ich reden soll.
Ja, red so, aber mit weniger Ruhrgebiet in der Stimme.
Also so. Hör mal, sag mal, guck mal.
Ja, das klingt gut, aber ich frag mal nach. Jan Philipp, geht das so mit den Stimmen oder gruselt es dich zu sehr?
Nee, ist okay.
Wirklich? Ja, besonders der Udo hat geholfen.
Ich kann den nochmal machen.
Herr im Himmel, Günther, nein!
Also,
Wie ist denn jetzt der Stand?
Ja, also, der Prinz hat den Schuh gefunden und ist jetzt sogar schon im richtigen Haus.
Ja, sehr gut. Dann sollte das Ganze jetzt recht zügig vonstatten gehen.
Ja.
Ja, warum haben wir dann mit der ganzen Stimmenquatschkacke so viel Zeit verplempert?
Weil es extrem unrealistisch wäre, wenn du genau in dem Moment hier aufschlägst, wo die beiden aus der Türe rauskommen.
Sagte die eine sprechende Taube zur anderen.
Was soll das denn heißen?
Ja, die Ironie deiner Aussage fällt dir überhaupt nicht auf, ne?
Hä? Wie Ironie?
Vergiss es. Guck, da geht gerade die Haustür auf. Nun können wir uns auf eine schöne Hochzeit freuen.
Nee, erklär erst mal, was du mit der Ironie meintest. Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt?
Günther, jetzt lass das doch.
Immer benutzt du so Worte, die ich nicht verstehe und erklärst sie danach nicht.
Günther!
Manchmal lachst du mich sogar aus. Das mag ich gar nicht.
Günther, der kommt gerade mit der Falschen raus.
Wie, der kommt mit der Falschen raus?
Ja, das ist nicht Aschenputtel.
Aber der Schuh passt doch nur ihr. Wie kommt denn eine von den Stiefschwestern in den Schuh rein?
Keine Ahnung, aber wir müssen den Typen irgendwie warnen. Schnell, Günther, sag was.
Ich? Was soll ich denn sagen?
Ja, irgendwas, was sich reimt und bedrohlich klingt. Sonst haben wir nämlich wieder, warum können die beiden Tauben sprechen, Diskussion am Hals.
Ja, das wäre voll ironisch.
Hä, was? Wär's überhaupt nicht.
Aber
jetzt sag was sich reimt und was ihn warnt.
Wie wär's mit... Ene mene dicke Knolle, pass auf, du hast die falsche Olle.
Was? Das ist ja schrecklich. Oh Gott, sie sind schon fast an der Kutsche.
Sag mal, riechst du das auch?
Wir haben jetzt keine Zeit für... Moment mal, du hast ja... Das riecht ja nach Blut.
Glaubst du, die hat sich irgendwas vom Fuß abgesäbelt, damit die in den Schuh reinpasst?
Möglich, wahrscheinlich sogar. Also egal, mir ist jetzt jedenfalls was eingefallen, was funktionieren könnte.
Super, lass knacken.
Jan-Philipp, halt dir die Ohren zu. Okay. Rucke-di-gu, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.
Herbert, der Prinz dreht ab. Der geht wieder rein. Es hat geklappt.
Und es gab gar keine Diskussion, warum wir sprechen können.
Das ist so ironisch.
Du versuchst jetzt auch schon sehr doll, das Wort zu benutzen, oder?
Ja, und? Nur so lernt man was.
Ja, im Prinzip hast du recht, aber du hast es jetzt zweimal exakt gleich falsch benutzt.
Willst du damit etwa sagen, dass ich dumm bin?
Nee, dumm ist eher dieser Prinzentyp. Ich meine, der muss doch merken, dass die an ihrem Fuß rumgeschnibbelt hat.
Ja, stimmt. Ich meine, der Blutgeruch und dann lief die ja auch so komisch. Dazu der schmerzverzerrte Gesichtsausdruck.
Ja, und vor allem, ich meine, wie ist das bei denen drinnen abgelaufen? Er zieht ihr den Schuh an, merkt, der passt nicht. Dann verschwindet sie mit dem Schuh und einem Messer im Nebenzimmer, um kurz darauf mit blutiger Klinge und passendem Schuh zurückzukommen. Der muss doch merken, dass da was faul ist.
Vielleicht ist er noch besoffen vom Ball.
Ja, vielleicht, aber jetzt weiß er ja, was gespielt wird. Ich meine, jetzt wird er wohl die Richtige aussuchen. Ich meine, wir haben ihm gesagt, was vor sich geht, und da kommt er gerade mit der Falschen raus.
Wie ironisch.
Hey, das war gut.
Danke. Überlässt du mir das Vergnügen, ihn darauf hinzuweisen, dass er zweimal auf denselben billigen Trick reingefallen ist?
Ja, natürlich, mach.
Ene mene Biobrot, du bist ein Riesenvollidiot.
Okay, kann man natürlich so machen. Besonders das Ene mene scheint es dir angetan zu haben. Aber warum gerade Biobrot?
Ich bin eine Taube, natürlich denke ich an Brot.
Ja, aber warum Biobrot?
Ja, ich achte jetzt auf meine Ernährung.
Na gut, okay, ist ja auch sehr lobenswert, hat auch geklappt, will ich mich nicht beschweren.
Weißt du, was mir komisch vorkommt?
Was denn?
Ja, der ist zweimal auf denselben Trick reingefallen.
Ja, so weit waren wir irgendwie schon.
Aber das ist ja fast so, als könnte er sie nur über ihre Füße identifizieren.
Das ist irgendwie der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte hier, Günther.
Ja, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass er den ganzen Abend mit ihr getanzt hat und sie dann trotzdem nur über ihre Füße identifizieren kann.
Oh Gott, Günther, ich glaube, du hast recht. Der hat vergessen, wie die aussieht.
Nee, überleg mal, was das für ein Torfkopf ist. Ich befürchte, es ist noch viel schlimmer.
Oh nein, willst du etwa sagen, dass wir an den einzigen Prinzen ohne Objektpermanenz geraten sind?
Wir müssen dem mal seine Krone klauen und dann schauen, ob er vergisst, dass er Monarch ist.
Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja, die einzige Alternative, die mir dazu einfallen würde, ist, dass er sich deshalb nicht an ihr Gesicht erinnern kann, aber sie über ihre Füße identifizieren kann, weil er den ganzen Abend damit verbracht hat, auf ihre Füße zu starren.
Oh Gott, das erklärt auch, warum er danach durch das ganze Land gezogen ist, um allen jungen Frauen an den Füßen rumzuspielen.
Oh nee.
Scheiße, mir fällt gerade noch was auf.
Wie, noch mehr?
Ja, was ist denn die Botschaft, die wir damit an junge Frauen senden? Ich meine, was ist die Moral von der Geschichte? Wenn dein Gesicht so wenig markant ist, dass es sich dein Tanzpartner nicht merken kann, tust du gut daran, die einzige Person im Königreich mit deiner Schuhgröße zu sein. Das ist doch keine vernünftige Moral.
Ja, oder du musst halt hoffen, dass der Typ einen Fußfetisch hat.
Günther, das ist ja furchtbar. Wir müssen das Ganze ja aufhalten. Das kann doch so nicht rausgehen.
Ja, dann jetzt aber schnell. Da kommt er nämlich gerade wieder zur Tür raus.
Ruckidigo, ruckidigo, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein. Die rechte Braut sitzt noch daheim und du bist ein ziemlicher Lappen. Nee, da ist gar kein Blut im Schuh. Ich hab das extra nachgeguckt.
Oh Gott, der klingt schon wie so ein Volltrottel.
Ja, schön, aber was machen wir denn jetzt?
Jan Philipp muss uns helfen.
Ja, Jan Philipp muss uns helfen.
Jan Philipp, mach was.
Ich erkläre das Märchen für gescheitert. Danke sehr. Zum Abschluss möchte ich noch den Titeltrack vorlesen von der CD. Operation Leidenschaft heißt der Text. Es ist ein bisschen schon ein älterer Text, aber ich hatte ihn noch nicht veröffentlicht. Deswegen dachte ich, und es ist ein schöner Titel, es ist eine kleine Liebesgeschichte, ein kleiner Groschenroman, den ich geschrieben habe. Es geht darum, dass Ärzte sich ineinander verlieben. Das ist sehr beliebt bei Groschenromanen. Andere beliebte Themen sind, dass sich reiche Leute ineinander verlieben oder das, was mit Liebe und Pferden passiert. Aber da habe ich nicht genau reingeguckt, weil ich Angst hatte, was da genau passiert. Und ich möchte meinen kleinen Arzt-Liebesgroschen-Roman auch in genau demselben aufgegeilten Tonfall vorlesen, in dem diese Bücher auch geschrieben und auch gelesen werden. Also viel Geilheit allgemein. Und es heißt, wie gesagt, Operation Leidenschaft, was ein sehr, sehr käsiger Titel ist, aber passt, passt. Und dann geht's so.
Eine Klinik. Mitten im Wald. Im OP stand der junge Arzt Dr. John Adams. Und operierte seit 18 Stunden. Ohne Pause. Am offenen Herzen eines kleinen Waisenjungen, der nicht nur eine Waise und krank war, sondern auch arm und hässlich und keine Schulbildung hatte und einer beliebigen Minderheit angehörte und daher allgemein von oben bis unten komplett unterprivilegiert war, weshalb er auch gar keine Krankenversicherung hatte. Dr. John Adams operierte das Kind aus reiner Herzensgüte heraus seit 46 Stunden ohne Pause. Schweiß rann von seiner Stirn und sammelte sich im Grübchen seines männlichen, kantigen Kinns, das in der Tat derart kantig war, dass es ein Buch geschrieben hatte mit dem Titel »Kritik der reinen Vernunft«.
Also auf den Witz bin ich sehr stolz, weil es... Weil das ist einer von diesen seltenen Witzen, die es schaffen, gleichzeitig klug und dumm zu sein. Und das ist eine seltene Kombination.
Von dort herabtropfende Schweißperlen sammelten sich in seinem dichten Brusthaar. Denn Dr. John Adams,
da hat mich kurz meine eigene Erregung übermannt, das tut mir.
Denn Dr. John Adams operierte oberkörperfrei seit 125 Stunden. Ohne Pause. Tupfer, bat John leise. Seine Stimme war tief und sinnlich wie Samt. Kaum hatte er dieses eine Wort gesprochen, fielen zwei Krankenschwestern und der Anästhesist in Ohnmacht. Alle drei hatten im Traum 5 Orgasmen. Durchschnitt, dachte Dr. John Adams. Doch er sagte es nicht laut, denn er war selbstbewusst, aber bescheiden. Der besorgte Blick der Assistenzärztin Pamela fiel auf das EKG. »Der Herzschlag lässt nach. Wir verlieren den kleinen Timmy.« Pamela war die Einzige, die John je widerstehen konnte. Doch davon durfte er sich jetzt nicht ablenken lassen. Er musste den kleinen Timmy retten, selbst wenn er dafür durchoperieren musste. Über 9000 Stunden. Ohne Pause. Die Muskelstränge an seinem Hals spannten sich an. »Nicht, solange ich noch atme«, flüsterte Dr. John Adams, und die katholische Mädchenschule im Gebäude nebenan fiel in Ohnmacht. Doch es gab keine Orgasmen, da manche der Mädchen minderjährig waren, und da achtete Dr. John Adams sehr genau drauf. Er ließ sich sogar manchmal den Ausweis zeigen, bevor er sprach. John verdoppelte die Hingabe und Leidenschaft, mit der er operierte. Das sage ich direkt nochmal, das ist ein toller Satz. John verdoppelte die Hingabe und Leidenschaft, mit der er operierte, wobei die eingeölten Muskeln seiner Oberarme im kalten Licht der Neonröhren glänzten. Denn Dr. John Adams operierte eingeölt. Das ist alles nicht steril. Seit 100.000 Stunden. Ohne Pause. Es hilft nichts, seufzte Pamela. Eine Träne rann über ihre wohlgeformten Wangenknochen, fiel in ihr ebenfalls wohlgeformtes Dekolleté, blinzelte Dr. John Adams noch einmal neckisch zu und verschwand dann zwischen den logischerweise ebenfalls wohlgeformten Brüsten. All dies bemerkte Dr. John Adams ohne zu starren, dank der Gabe des peripheren Sehens. Denn Dr. John Adams weiß, dass man höflich sein muss zu den Bitches.
Das ist nicht okay. Das ist nicht okay.
Schließlich war Dr. John Adams ein Gentleman. Als nächstes wird Flüssigkeit in den Herzmuskel eindringen und dann ist es vorbei.
Bringt mir den Spezialisten, wisperte Dr. John Adams und das benachbarte Altenheim fiel in Ohnmacht.
Und hatte Orgasmen, denn das ist okay. Auch alte Leute haben Sex.
Faltigen Sex. Manchmal verschwinden alte Leute beim Sex tagelang in ihren eigenen Falten, um dann an anderer Stelle wieder aus sich selbst hervorzutreten. Das ist Quantenmechanik. Das muss man studiert haben, glaube ich.
Keine 30 Sekunden später stand der Spezialist Dr. Benji in voller OP-Montur in der Tür. Dr. Benji war nicht nur Spezialist für Flüssigkeit im Herzmuskel, sondern auch gleichzeitig der einzige Arzt, der ein Schabrackentapir war.
Entschuldigung, das finde ich selber sehr witzig.
Es war ein langer und steiniger Weg für das Tier gewesen, Arzt zu werden. Eine richtig spannende Geschichte, gute Literatur, die ich jetzt kurz nicht erzählen möchte. Denn das spielte nun keine Rolle mehr. Dr. Benji musste sofort handeln. Ohne zu zögern schob er seinen kurzen Rüssel in das offene Herz des Kindes, um die Flüssigkeit darin abzusaugen. Innerhalb von 10 Sekunden war die Brust des kleinen Timmy wieder zugenäht. Sofort wurde dieser wach und rief, ich bin geheilt! Danke, Dr. Benji, danke, Dr. Pamela, danke, Dr. Adams. Benji machte ein von Leidenschaft geprägtes Tapirgeräusch, wie nur die Unterart der Schabrackentapire es hervorbringen kann, die ja bekanntermaßen die leidenschaftlichsten Tiere der Erde sind. Und es klang ungefähr so. Dann wuschelte Dr. John Adams seinem kleinen Patienten durch die Haare. Sofort waren diese perfekt frisiert und Feenstaub rieselte zu Boden. Dr. John Adams hatte dem kleinen Racker einen Teil seiner gigantischen, ja fast schon widerlichen Sexiness übertragen. Mal wieder hatten diese ungleichen zwei, Adams und Benji, Mensch und Tier, vereint durch die Leidenschaft und die Leidenschaft und die Leidenschaft für Medizin, es geschafft, ein Leben zu retten. Gerührt von ihrer eigenen Niceness fielen sich die beiden Ärzte in die Arme und gestatteten es sich zu weinen, wie nur ein Mann und ein Tapir es können. Plötzlich stürmte ein Mann in Camouflage-Uniform den OP-Saal.
Dr. Adams, draußen ist Krieg!
Ich komme, hauchte Dr. John Adams und die Toten auf dem benachbarten Friedhof wurden wieder lebendig, nur um ein letztes Mal zu orgasmieren in der Intensität von 1 Million explodierenden Sonnen.
Ich war sehr einsam, als ich das geschrieben habe. Sehr, sehr einsam. Und dann...
Dass euch das gefällt, sagt mehr über euch aus.
Nein, überhaupt nicht. In der Intensität von 1 Million explodierenden Sonnen und dann auf ewig befriedigt in ihre Gräber zurückzusinken.
Pamela und Benji blieben allein in dem sterilen Raum zurück. Keine Ahnung, wo all die anderen Medizinerinnen und Mediziner und Klein Timmy hin waren. Sie waren vor lauter Leidenschaft explodiert. Weinend hielten sich die beiden aneinander fest, weil sie wussten, dass sie Dr. John Adams niemals wiedersehen würden.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss. Ha, nur 1 Minute überzogen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.